Schaut mal nach links. Wir haben vor langer Zeit angefangen mit einer Reihe, die machen wir heute weiter. Wie sieht denn eine biblische Gemeinde aus? Und da haben wir diese Punkte. 9 Punkte sind es insgesamt. Ich lese mal vor, ihr könnt mitlesen. Eine Gemeinde muss aus Erfahrung die Gegenwart des Heiligen Geistes kennen. Stichwort Heiliger Geist. Eine Gemeinde muss durch einen gemeinsamen Glauben vereinigt sein. Gemeinsamer Glaube. Eine Gemeinde muss sich selbst unter eine von Gott eingesetzte Führerschaft stellen. Führerschaft. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen und lebendigen Gemeinschaft geformt werden. Gemeinschaft. Eine Gemeinde muss ihre Glieder in der Schule der Jüngerschaft ausbilden. Schlüsselwort Jüngerschaft. Eine Gemeinde muss eine klare und bedeutungsvolle Botschaft verkündigen. Botschaft. Eine Gemeinde muss Beständigkeit im Gebet haben. Gebet. Eine Gemeinde muss im Bereich von Wundern leben. Wunder. Eine Gemeinde muss freudig leiden und opfern. Stichwort Leiden. Heute sind wir bei Punkt 5. Die Punkte kommen ja von diesem amerikanischen Missionswissenschaftler George Peters, ist nicht von mir. Eine Gemeinde muss ihre Glieder in der Schule der Jüngerschaft ausbilden. Dazu gibt es 2 Predigten, heute und in 14 Tagen. Und wir stellen in jeder Predigt eine ganz schlichte Frage. Heute, was will Jesus für die Welt? Überhaupt, was will Jesus? Um das geht's. Und dann kommt die 2. Frage, was will Jesus von uns? Mit diesen Fragen behandeln wir das Thema Jüngerschaft tatsächlich. Wir fragen nämlich beim Thema Jüngerschaft gezielt nach dem Willen von Jesus. Denn Jüngerschaft heißt Jesus nachfolgen. Es geht Jesus darum, dass sein Wille getan wird, geschieht. Und deshalb ist Jüngerschaft das Herz von Jesu Willen. Und deshalb heißt es am Ende vom Matthäusevangelium, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und über die ganze Erde. Alle Macht, Macht also alle Völker zu Jüngern. Dazu müsst ihr zu ihnen gehen, sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hineintauchen. Dazu müsst ihr sie anleiten, alles zu tun, was ich euch befohlen habe. Das ist sozusagen Jesu letzter Wille hier auf der Erde. Und deshalb fragen wir heute, was will Jesus für diese unsere Welt? Was will Jesus? Wir müssen dazu einen weiten Schritt zurück machen. Vor seiner Geburt jedenfalls gab es ein Gespräch, ich denke vor der Schöpfung, gab es ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir lesen dieses Gespräch in Psalm 2. Wer mitlesen möchte, Psalm 2, die Verse 6 bis 8. Da muss ich das wirklich als Gespräch vorstellen. Der Vater sagt, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Dann sagt der Sohn, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann sagt der Vater diese großen Worte, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und aller Welt Ende zu deinem Eigentum. Das war praktisch das Gespräch, auf das hin dann Jesus in diese Welt kommt. Ich will dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Das will Jesus. Alles, nicht weniger als alle Macht, alle Herrschaft, alles. Wir lesen in Jesaja 9, Verse 6 bis 7 von dieser Herrschaft. Seine Herrschaft soll groß werden und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und dieser Weg zur Herrschaft führt, ganz eigenartig, führt über das Kreuz. Wir lesen in Philipper 2, Verse 8 bis 11. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, der König, zur Ehre Gottes des Vaters. So, bitte mich, ich gebe dir der Welt enden. Und Jesus bittet seinen Vater. Und dann geht der Weg übers Kreuz und dann wird er erhöht. Und dann sagt er nach seiner Auferstehung und vor der Himmelfahrt eben das: Mir ist alle Macht gegeben, mir im Himmel und auf Erden. Macht, alle Völker zu meinen Jüngern. Dazu müsst ihr hingehen, geht hin. Taucht sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dazu müsst ihr sie lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das hat Jesus schon vor seiner Himmelfahrt gesagt, was er da macht. Er hat gesagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, da meint er sein Kreuzestod. Wir sehen dahinter aber auch schon die Himmelfahrt. Wenn ich erhöht werde, dann will ich alle zu mir ziehen. Und das macht er jetzt. Geht, macht alle Völker zu meinen Jüngern. Das heißt, zu ihm ziehen. Alle will er zu sich ziehen. Alle Menschen gehören Jesus. Alle Menschen gehören Jesus. Bitte mich, ich will dir die Völker geben. Und das hat Gott gemacht. Alle gehören zu Jesus. Alle zieht er zu sich. In einem Gleichnis hat Jesus das ja ausgedrückt, ganz drastisch, bildlich: Das Himmelreich, meine Herrschaft, gleicht einem Netz, einem Schleppnetz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Alles, was da ist, fängt das Netz. Abraham Kuyper war Niederländer, Theologe und er war Politiker. Er war sogar eine Amtsperiode, 4 Jahre lang, der, weiß nicht was das heißt, der Präsident oder Kanzler von den Niederlanden. Es war ein gläubiger Mann und er hat folgenden Satz gesagt: Im ganzen Reich des menschlichen Lebens gibt es keinen Daumenbreit, über den Christus nicht seinen Siegesschrei hinausschreit: Meins! Er ist der Herrscher über alles. Nichts in der großen Weltgeschichte und in meinem kleinen Leben, kein Daumenbreit, wo Jesus nicht schreit: Meins! Jesus will Weltherrschaft. Absolute Weltherrschaft. Herrschaft über alles, was er gibt, was es gibt, und er hat diese Herrschaft. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm, in Jesus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn geschaffen. Und jetzt kommt der Herrschaftsanspruch: und zu ihm. Es ist dafür geschaffen, dass es in seiner Hand liegt. Was für ein König, selbst der Tod muss zuletzt seine Macht vor ihm niederlegen und wird vernichtet. 1. Korinther 15, 25 bis 26. Denn Jesus muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Alles, wenn es heißt, alles sei ihm unterworfen, dann ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Das meinen wir, wenn wir Evangelium sagen. Nicht ein bisschen, dass es mir besser geht in meinem Leben. Es geht beim Evangelium zuallererst überhaupt gar nicht um mich. Das ist Evangelium. Wir stehen nicht im Mittelpunkt, nicht unsere Sorgen, auch nicht unsere Sünden, auch nicht unsere Rettung, auch nicht unser Ticket to Heaven. Wir sind mit eingeschlossen, ja, ganz und gar. Alle sind in seine Herrschaft eingeschlossen. Aber es geht nicht um uns. Das ist Evangelium. Was heißt absolute Herrschaft? Wir sprechen es mit jedem Vater unser aus. Das ist Vater unser. Es ist dieses Ausrufen der Herrschaft von Jesus. Es geht um die Verherrlichung seines Namens. Wir beten nämlich, dein Name werde geheiligt. Das ist nicht erst im Neuen Testament, das ist in den Psalmen schon. Der Herr ist König, das freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer auch sind. Es sollen die Völker dich preisen, zu dem er nachher sagt, geht und macht alle Völker zu meinen Nachfolgern. Es sollen die Völker dich preisen. Es sollen die Völker sich freuen und jauchzen. Und es gilt auch ganz persönlich, auch in den Psalmen, ich freue mich des Herrn, ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. Es sollen die Völker sich freuen und jauchzen. Darum geht's in der Mission. Da, wo wir das Evangelium hinaustragen, sei es fern oder nah, dein Name werde geheiligt. Und dann das Zweite, dein Reich komme. Reich ist eine unglückliche Übersetzung für uns heute. Wir denken gern an das Dritte Reich. Aber Reich heißt, Jesus herrscht als König. Das ist die Bedeutung von Reich. Seine Herrschaft soll kommen. Darum bitten wir. Das gilt zuerst einmal für die Evangelisierung von einzelnen Menschen. Der große Wiedenester Theologe Erich Sauer schreibt, es kommt zu einer fortschreitenden Entdämonisierung der Menschheit. Das heißt, der Teufel wird weggetrieben und das Reich von Jesus kommt. Denn jedes Mal, wenn ein Mensch durch den Glauben die Heilswirkungen des Gekreuzigten für sich in Anspruch nimmt, wird seine Persönlichkeit, dieser Teilbezirk der Herrschaft Satans, den Bösen, entwunden. Und der Gerettete ist aus der Obrigkeit der Finsternis versetzt in das Königreich, in die Herrschaft des Sohnes Gottes, steht in Kolosser 1, Vers 13. Die Herrschaft von Jesus soll kommen. Und es gilt nicht nur für persönlich für mich, für einzelne Menschen, das gilt für ganze Völker, für ganze Länder, für die ganze Welt. Bevor Jesus wiederkommt, wird es nur ansatzweise sichtbar werden und zeichenhaft. Dann beten wir, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Es ist dieser Wille, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Wir lesen das im Zusammenhang 1. Timotheus 2, 1, Vers 6 und 8. Das ist ein langer Text, aber der ist sehr wichtig. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Zuerst für die Könige und für alle Obrigkeit. Warum? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist der Wille Gottes. Das ist wohlgefällig vor Gott, unserem Retter, der nämlich will, dass alle Menschen geholfen werden, dass alle gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit bezeugt werde. Deshalb will ich, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Worin besteht sein Wille im Besonderen? Wir haben vorher Jesaja 9 gelesen, wo es von seiner ewigen Herrschaft heißt. Und da stehen zwei Sachen ganz an erster Stelle. An allererster Stelle soziale Gerechtigkeit. Und dann kommt das Thema Abrüstung. Das steht in Jesaja 9, diese zwei Themen. Beendigung von Krieg und soziale Gerechtigkeit. Und so haben wir es auch im Vaterunser. Wir beten nämlich, unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist doch nicht mein Brot, das ich mir da vorne reinstecke. Das ist doch unser Brot. Und das Vaterunser ist ein Gebet für alle Menschen. Das dürfen und sollen alle Menschen beten. Und wir beten stellvertretend für die ganze Welt, solange sie es noch nicht weiß. Es geht nicht um mein Brot oder das meiner Familie, sondern es geht um unser Brot, das Brot der ganzen Menschheit. Es geht nicht nur um Brot, es geht um Ressourcen. Es geht um die Ressourcen für diese Generation und für die nächste, was wir alles selbstsüchtig verkonsumieren. Schon lang wieder haben wir die Ressourcen fürs ganze Jahr aufgebracht und nehmen es jetzt den Armen weg. Alles, was uns Gott gibt, gehört Gott. Und alles, was er uns gibt, gehört nicht uns, sondern allen Menschen. Er gibt uns mehr. Ja, aber es gehört nicht uns, sondern es gehört allen Menschen. Alles, was wir nicht notwendig brauchen, gehört nicht uns, sondern den anderen Kindern Gottes, die in Armut leben. Was wir übrig haben am Ende des Tages, das schulden wir denen, die an diesem Tag nicht genug zu essen haben. Das ist Gerechtigkeit. Das will Jesus für sein Reich, für seine Herrschaft. Und er will Vergebung. Deshalb lesen wir im letzten Vaterunser, beten wir im letzten Vaterunser Block und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus will Vergebung. Das ist damit auch das Ende vom Streit und letztlich vom Krieg. Jesus will Vergebung. Was ist denn Vergebung? Vergebung heißt ja nicht, ich darf weiter sündigen, aber muss nicht in die Hölle, sondern darf in den Himmel. Das ist nicht Vergebung. Vergebung heißt wörtlich wegnehmen. Wegnehmen. Jesus will das Böse wegnehmen, wo immer und in egal welche Form es ist. Ganz persönlich in meinem Herzen, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Ehe. Das will er wegnehmen, aber auch zwischen Menschen am Arbeitsplatz, in einem Volk, wo so viel Schuld geschieht, zwischen Völkern, wo Krieg herrscht. Er will alles Böse wegnehmen. und zwar so wegnehmen, wie nur er das machen kann. Nicht nur wegnehmen und woanders hin tun, sondern so wegnehmen, dass es nie existiert hat. Das heißt Vergebung. Und es kann nur der Gott machen, der von nichts die Welt schafft, der kann auch von etwas wieder nichts machen. Deshalb kann das nur unser Gott. Morgen heißt der Losungstext, wo ist solch ein Gott, der Sünde wegnimmt? Es gibt bloß einen. Das ist der allmächtige Schöpfergott, der macht die Sünde, das Böse, dass es nie existiert hat. Dass wir nicht mal ins Gericht kommen. Wir beten da zwar jedes Mal und führe uns nicht in Versuchung, aber eigentlich steht da, führe uns nicht ins Gericht. Er will das Böse so sehr wegnehmen, dass auch der Böse keine Macht über uns hat. Erlöse uns von dem Bösen, in dem das Böse weggenommen wird, sind wir erlöst. Alles, was wir machen müssen, ist loslassen. Das sagt Jesus dann auch am Ende vom Vaterunser, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen wegnimmt, nicht dran festhaltet, dann wird euer himmlischer Vater es auch wegnehmen. Wenn ihr aber den Menschen nicht das wegnimmt, wenn ihr dran festhaltet, wie will er es dann wegnehmen? Dann wird er es auch nicht wegnehmen. Wir müssen loslassen, damit Gott ein für alle Mal wegnehmen kann. Das ist sein Wille. Und der ist gut. Und das ist sein Reich. Denkt dran, bei jedem Vater unser, das ihr betet. Und wir singen jetzt zum Abschluss für diesen König eins der schönsten Lieder, das ich kenne, für den König, nämlich für den König, für den Herrn.